Bremen 2 Gesprächszeit.
Der Filmemacher Gero von Böhm ist heute unser Gast. Herr von Böhm, ich würde nie mit Ihnen ins Kino gehen. Sie nehmen immer einen großen Eimer Popcorn mit ins Kino. Stimmt das?
Das stimmt nicht mehr. Ich habe mir Popcorn total übergegessen und es kommt nicht mehr mit. Vor 10 Jahren habe ich damit aufgehört.
Aber gibt es eine Art von Film, wo Sie sagen würden, Popcorn ist überhaupt verboten?
Ich finde, bei den meisten Filmen ist Popcorn verboten. Es lenkt mich ab. Ich mag den Geruch nicht mehr, ich mag das Geräusch nicht mehr. Die Tatsache, dass überall im Kino Popcorn liegt, ist nicht mein Ding, ehrlich gesagt. Und ich liebe Kino. Ich muss ins Kino. Mindestens 2-3 Mal die Woche, wenn es zeitlich irgendwie geht. Und ich bin kein Netflix-Gucker oder so. Ich finde, es ist ein völlig anderes Erlebnis, in diesem dunklen Raum zu sitzen mit anderen Menschen und auf einer großen Leinwand einen Film zu sehen. Das ist fast so ein bisschen eine sakrale Handlung. Ich sauge da auch jede Sekunde auf. Es gibt natürlich auch immer Anregungen für die eigene Arbeit. Und ich bin im Übrigen auch im Kino darauf gekommen, diesen Film über Helmut Newton, The Bad and the Beautiful, zu machen, weil ich immer dachte, diese Fotos, die er gemacht hat, nicht nur die Big Nudes, die großen Nackten, sondern auch andere, verdienen eigentlich die große Leinwand. Im Fernsehen kommen die gar nicht zur Geltung.
Ja, und jetzt startet ja der Film über den weltberühmten Fotografen Helmut Newton, der im Oktober Jahrhundert würde, die er nicht mehr erreicht hat. Aber Sie sind ihm natürlich früher schon begegnet. Der Filmstart sollte am 30. April sein, musste natürlich aus bekannten Gründen, Corona und so weiter, verschoben werden. Wie ist das jetzt, wenn das Werk dann doch endlich auf die Leinwand kommt?
Es kommt auf eine Open-Air-Leinwand erstmal in Berlin. Und dann wird er eine Reise machen durch verschiedene andere Open-Air-Kinos. Aber es hängt von den Bundesländern ab, wie die Kinos wieder öffnen. Und ich hoffe natürlich, dass die Menschen gerade jetzt im Sommer in der Stimmung sind, sich auch viel nackte Haut anzuschauen in diesem Film. Und die sieht man zweifellos. Und es ist ein gutes Gefühl, dass er jetzt endlich rauskommt. Er sollte Weltpremiere haben beim Tribeca Festival, eingeladen von Robert De Niro. Und das wäre alles ganz toll gewesen. Und Grace Jones und Charlotte Rampling und Isabella Rossellini wären alle auf den roten Teppich gekommen und es ging halt nicht. Abgesagt.
Gero von Böhm ist heute unser Gast in der Gesprächszeit. Ungezählte Dokumentarfilme hat er gemacht. Viele Jahre hat er die Reihe Gero von Böhm begegnet, verantwortet und gestaltet und dafür prominente Menschen unterschiedlichster Couleur getroffen, befragt und porträtiert. Über den neuen Film wollen wir reden, aber auch über das Aufwachsen in Hannover, wie Gero von Böhm schon als kleiner Junge lauter Fragen gestellt hat, wie er schon mit Anfang 20 für die Zeit geschrieben hat und neben dem Studium auch schon auf SWF 3 zu hören war, mit welchen Fragen man Federico Fellini ans Reden kriegte, warum Otto Sander geweint hat, all das und vieles mehr wollen wir erfahren in dieser Stunde. Am Mikrofon ist Christine Humfeld. Eigentlich sollte der Film Helmut Newton, The Bad and the Beautiful, vorgestellt auf der Berlinale im Februar 2020, Ende April, in die Kinos kommen. Dann kam Corona und alles wurde verschoben. Am 31. Oktober 2020 würde Helmut Newton 100, Herr von Böhm. 2004 ist er ja gestorben. Sie haben ihn aber kurz nach dem 80. Geburtstag schon porträtiert für einen Film auf Arte. Und er hat sie sogar zu Promi-Partys mitgeschleppt in Monaco, wo er wohnte, wo normalerweise Kameras eher unerwünscht sind. Das, würde ich sagen, zeugt von Wohlwollen und Vertrauen, oder?
Ja, wir waren zu der Zeit eigentlich schon ganz gute Freunde geworden. Wir hatten uns 1997 kennengelernt in Paris bei einem Abendessen und guckten uns immer so an über den Tisch weg und merkten, dass wir beide so ein bisschen über die Leute da lästerten. Man kann auch mit den Augen lästern und wir hatten uns da gefunden eigentlich. Er hatte denselben Sinn für etwas skurrilen Humor wie ich und unsere Frauen haben sich gut verstanden und so ist das dann immer weitergegangen. Aber erstmal war ein Film überhaupt nicht möglich, weil seine Frau June sehr protektiv war und ihn eigentlich ganz für sich haben wollte und ja auch viel mit ihm gedreht hat. Das Material haben wir jetzt auch teilweise in unserem Kinofilm drin. Und deren Vertrauen musste man erstmal gewinnen. Das war so eine Symbiose zwischen den beiden, die aber ganz beeindruckend war.
Ja, und er, wenn man die Bilder von ihm sieht, der hat ja diesen Humor, der hat so was Schelmisches, finde ich, auch im Gesicht.
Absolut, natürlich. Der hatte den Schalk im Nacken und war vor allem immer eigentlich ein kleiner Junge geblieben, der mit seinen Spielzeugen spielte und die dann manchmal auch wegwarf, weil er keine Lust mehr hatte. Absolut, das haben Sie völlig richtig erkannt. Der Schalk in den Augen, der Schalk im Nacken, das war das Tolle an ihm, weil solche Menschen denken auch positiv. Und er hatte einen grandiosen Humor und auch Selbstironie. Und das finde ich was sehr Wichtiges, weil was ist Humor anderes als die letzte Möglichkeit, irgendwie Distanz zu dieser merkwürdigen Welt zu gewinnen? Weil man tritt aus einer Situation heraus, man tritt aus sich selbst heraus und beobachtet sich selber und lacht. Und das kann sehr, sehr hilfreich sein.
Das kann man sich bei seiner Lebensgeschichte auch vorstellen. Er hat zu Ihnen gesagt einmal, schrecklich, dass du in mich reinguckst, wie ein Röntgenbild, muss das sein? Ich schätze, die Antwort war ja, das muss sein.
Ja, ich habe gesagt, wenn du das so empfindest, dann ist es ja eh zu spät. Dann gucke ich ja schon in dich rein, dann kannst du jetzt auch alles erzählen.
Er ist als Helmut Neustädter geboren, 1920 als Sohn eines Berliner Knopffabrikanten. Der Bruder wollte Bauer werden, er wollte Fotograf werden. Er hat ja dann eine Lehre gemacht bei einer bekannten Berliner Fotografin, Else Neuländer-Simon, bekannt als Eva, die später von den Nationalsozialisten umgebracht wurde. Er stammt ja selbst aus einer jüdischen Familie und er erinnert sich an diese Schilder, Juden und Hunde verboten. Wie ist er mit der Erinnerung, mit dem Verlust der Heimat ja auch und eben dieser Trauer umgegangen?
Auch wieder mit diesem positiven Denken, das ich ganz erstaunlich fand. Aber das Schreck hat er nicht gerne gesprochen. Ich fand es aber wichtig, zu wissen, wie es ihm in dieser Zeit ging. Und es ging ihm natürlich nicht gut. Ist tagsüber irgendwie hat er sich versteckt in irgendwelchen Parks manchmal. Nachts ging er in Keller von Menschen, die ihn aufgenommen haben, damit er nicht erwischt wurde. Er hat sich über vieles hinweggesetzt. Er durfte eigentlich nur sogenannte arische Freundinnen haben, hatte aber natürlich die Jüdin, in die er verliebt war. Und war mutig, wenn man das in dieser Zeit so sagen kann. Aber es war sehr gefährlich für ihn, für die ganze Familie natürlich. Aber er sagt auch, diese ganze Bilderwelt der Nazis, er war 13, als Hitler an die Macht kam, und ein Junge, der nichts im Kopf hat außer Mädchen und Bildern, der war natürlich sofort beeinflusst von dieser Bilderwelt und Leni Riefenstahl und all die Filme, die es damals gab. Und man kann das bis zum Schluss verfolgen auf seinen Fotos, wie er mit Schatten spielt, wie er mit Körperhaltungen spielt. Das war immer da und das hat er auch zugegeben. Warum sollte er es auch nicht zugeben? Und er hat zum Beispiel Leni Riefenstahl sehr bewundert. Die beiden waren auch befreundet gegen Ende ihres Lebens und haben sich Briefe geschrieben.
Isabella Rossellini sagt in ihrem Film, da sei etwas sehr Deutsches in seiner Fotografie, in der Fotografie von Helmut Newton. Finden Sie das auch?
Ja, das ist das, was sie meint wahrscheinlich. Und diese Haltung der Frauen, die Stärke, die er zeigt, das war, ja, das kann man schon so sagen. Natürlich ist da was Deutsches. Und sie sagt auch, Isabella Rossellini, der Helmut Newton hat Frauen so fotografiert, wie Leni Riefenstahl Männer fotografiert hat. Eine interessante Verbindung, aber nicht ganz verkehrt. Natürlich, dieser Einfluss war eben immer da und er war in seiner Seele sehr deutsch, auch wenn er dann eben mit 18 weggegangen ist, erst nach Singapur, dann nach Australien, eine Odyssee um die halbe Welt, aber im Kern ist er immer der Berliner Junge geblieben, daher auch seine Frechheit, ja.
Ja, auch Hanna Schygulla sagt ja, der habe schon sehr an Berlin gehangen und Marian Faithfull sagt, er verkörpere den Geist von Weimar. Er hat nicht nur, aber oft Frauen fotografiert, oft nackt. Susan Sonntag findet das frauenfeindlich, aber die Frauen ja offenbar selbst nicht. Grace Jones sagt, das sei gleichermaßen erotisch und tiefgründig, diese Art der Fotografie, aber niemals anzüglich.
Ja, ich glaube das auch. Ich meine, es ist Geschmackssache. Man kann diese Fotos toll finden, man muss sie sich nicht ansehen. Es gibt natürlich Frauen, die sagen, ich will sowas alles heute nicht mehr sehen und das ist aus einer anderen Zeit, womit sie auch recht haben. Aber man muss einfach wissen, dass die Frauen es ja alle freiwillig gemacht haben. Sie haben sich sogar darum gerissen, von ihm fotografiert zu werden, weil sie einfach Vertrauen hatten zu Helmut Newton, Vertrauen zu einem Gentleman, der zweifellos war. Sie fühlten sich sicher, sie fühlten sich stark und das alles erzählen sie ja auch im Film. Und Charlotte Rampling zum Beispiel sagt, Helmut, hat mir eine immense innere Kraft gegeben. Und hätte er diese Nacktbilder von mir nicht gemacht, oder Aktbilder ist eigentlich schöner zu sagen, die Aktbilder auf diesem Hotelschreibtisch von mir nicht gemacht, wäre meine ganze Karriere anders verlaufen. Es war übrigens das erste Aktfoto für Charlotte Rampling damals, da war sie Ende 20. Und für ihn auch, genau. Und das war, glaube ich, wirklich der Trick, wenn man so will. Die Möglichkeit, diese Frauen so zu fotografieren, war dieses Vertrauen. Sie wussten, der will nichts von mir als Frau. Der will mich abbilden, der will mich zeigen, der findet mich toll, der findet mich vor allem stark. Denn das war natürlich die ganze Story. Er hat uns wie niemand vorher gezeigt, wie stark Frauen sein können, auch wenn sie nackt sind. Sie brauchen keine Haute Couture, keine Juwelen, keine Klunkern. Das hat er auch fotografiert, aber mit einem blutigen Huhn. Bulgari-Klunker, das war dann wieder sein Witz. Aber wir sind auch stark, wenn wir nackt sind. Und das finde ich schon interessant. Hat es auch danach nicht mehr so gegeben.
Der hat ja auch einen Brathuhn mit so High Heels anfotografiert. Und da hat er gesagt, ich freue mich schon auf die Leserbriefe. Also der hatte auch Freude an Provokation.
Ja, hat in einem Fax an Anna Wintour Kaiser Wilhelm II. Zitiert, viel Feind, viel Ehr. Und er liebte schreckliche Leserbriefe, also was wir heute Shitstorm nennen würden. Das fand er ganz toll. Wenn sowas kam, das hat ihm richtig Spaß gemacht. Er war ein Anarchist, Gentleman und Anarchist. Und das geht irgendwie, glaube ich, auch irgendwie ganz gut zusammen. Weil wenn man in so einer gewissen Tradition großbürgerlich aufgewachsen ist und ganz gut erzogen und weiß, was man will, dann kann man auch Anarchist sein. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen.
Aber nochmal zurück zur Lebensgeschichte. Es gibt in dem Film so einen Moment, meine ich, wo die Trauer, die dieser Helmut Newton natürlich mit sich getragen hat durch sein ganzes Leben, so ganz kurz durchblitzt und dann kommt ein Schnitt. War das beabsichtigt?
Mhm. Das war so beabsichtigt, ja, ja. Denn nur durch den Schnitt konnte man klar machen, dass das ein besonderer Moment war. Sie meinen den Moment, wo er über die Nazizeit erzählt, nicht? Da hat er das eben eigentlich auch zum ersten Mal wirklich so konzentriert erzählt, weil er eben nicht gern über die Zeit sprach. Aber es gehört zu seinem Leben. Und ich finde immer wichtig, in Interviews dann sozusagen eine kleine Tür aufzumachen, durch die die Menschen gehen können, durch irgendein Stichwort, das sie gleich verstehen. Und sie müssen nicht antworten, aber sie können. Und er hat's getan.
Heute kann ich richtig was lernen, das muss ich ausnutzen, denn mein Gesprächspartner ist Gero von Böhm und der kennt alle Schlichen, wenn es darum geht, mit Menschen zu reden. Herr von Böhm, mit welcher Frage könnte ich Sie am schlimmsten langweilen? Sie sind ja professioneller Fragensteller.
Ja, das müssen Sie ja wissen. Es ist immer wichtig, finde ich, so die erste Frage in einem Gespräch. Die setzt gleich die Tonalität und dann merken die, aha, das wird nicht langweilig. Also, soll ich Ihnen ein Beispiel sagen?
Ja, gerne.
Ich habe mal ein langes Gespräch mit Ulrich Tukur gemacht. Und der ist dafür bekannt, dass er sich sehr schnell langweilt, weil der so ein Tausendsassa ist und wahnsinnig dynamisch. Und der braucht irgendwie Stimulanz. Ich habe gefragt, wenn Ihr Leben ein Film wäre, was wäre der Titel? Da musste er erst mal ziemlich nachdenken. Und dann hat er sehr schön poetisch gesagt, eine Fahrt durch dunkle Täler in heller Mondnacht. Und dann war er gespannt auf die nächste Frage und so ging das immer weiter und es wurde ein gutes Gespräch. Man kann Fehler machen. Ich meine, ich habe Federico Fellini zuerst als erste Frage nach seiner Eitelkeit gefragt und das ist ein Wunderpunkt bei ihm. Er hat dann zwar brav geantwortet, ja, mein Kinn ist ein bisschen zu vorstehend und der Hals könnte dünner sein, aber dann hat er sich von mir abgewandt, leider, für die nächsten 20 Minuten.
Ja, das habe ich gelesen, Herr von Böhm.
Und einfach.
In dieser Situation, wie groß ist da die Verzweiflung, wenn man da so einen berühmten Gesprächspartner sitzen hat und der dreht sich weg?
Na, die ist schon ziemlich groß. Ich glaube, ich war damals so 25 oder 26, ist ein paar Tage her. Und dann muss man ihn wieder für sich gewinnen und darf dann aber auch nicht zu brav sein, weil das ihn eben auch gelangweilt hätte. Ich erinnere mich ziemlich genau an die Situation. Ich habe dann irgendwann so eine Reißleine gezogen und habe ihm gesagt, Signore Fellini, ich behaupte, Sie haben Angst vor Frauen. Erstmal schweigen, weil ich dachte an die Darstellung des Weiblichen in vielen seiner Filme, wo es ja ziemlich erschreckende Figuren gab. Und das interessierte ihn. In dem Moment wandte er sich mir zu und er sagte, ja, deshalb mache ich Filme. Deshalb mache ich Filme. Ich habe Angst vor Frauen. Wahrscheinlich haben Sie völlig recht. Aber die Filme sind meine zweite Haut und die Kunst ist überhaupt so eine Art Schutzhaut. Und dann ging das immer weiter und dann wurde es ganz schön. Es wurde ein ganz philosophisches Gespräch.
Otto Sander ist im Gespräch mit Ihnen in Tränen ausgebrochen. Was haben Sie ihn gefragt?
Ich habe ihn nach seinen Kindern gefragt, die er ja sozusagen als Pflegevater, Merit und Ben Becker, und da brach er plötzlich in Tränen aus, weil er so gerührt war, weil er wahrscheinlich daran dachte, als die beiden Kinder waren und wie toll das war. Und das verstehe ich. Ich bin auch sehr nah am Wasser gebaut, wenn es um meine Kinder geht.
Sie haben das richtig gemacht. Sie haben Merit gesagt. Otto Sander konnte einen so wahnsinnig knorzig korrigieren, wenn man Merit sagte. Den habe ich mehrfach getroffen für eine Live-Sendung beim Filmfest Emden. Da war er der Erste, der überpünktlich da war und auf dem Platz saß. Da war er schon sehr schmal geworden. Dann nochmal in Ludwigshafen nachts vorm Hotel mit einem Glas Rotwein. Nur wir beide haben da gesessen und geredet. Haben Sie auch so ein bisschen, wenn Sie schon sagen, nah am Wasser gebaut, so wem demütige Erinnerungen an Menschen, die nicht mehr da sind, mit denen man so Momente erlebt hat?
Ja, ja, natürlich. Jede Menge. Es sind ja viele nicht mehr da. Wenn ich an Karl Lagerfeld denke, mit dem ich zwei Filme gemacht habe und den ich ganz gut kennengelernt habe, als ich in Paris lebte. Das waren Momente, wenn wir uns da nachts in irgendeinem Buchladen trafen und beide irgendwie blätterten und dann über Bücher redeten. Und das war übrigens auch ein sehr zart beseiteter Mensch, der Karl. Da wird man wehmütig, weil der natürlich fehlt. Wo gibt es solche Figuren noch? Oder Maximilian Schell, den vermisse ich sehr.
Mit Maximilian Schell waren Sie gut befreundet. Ich erinnere mich auch an den wiederum Filmfest Emden. Habe ich mal eine Reportage gemacht, wie Maximilian Schell nicht kam, weil er verabredet war, um mit Schülern zu reden. Und er kam halt nicht, aber zu spät kam er immer, oder?
Das stimmt, ja. Es war ihm ziemlich egal. Das galt auch übrigens für Karl Lagerfeld. Auf den habe ich mal 3 Tage gewartet mit einem Team. Und es wurde immer wieder später und dann kam er aber irgendwann und war reizend und wir waren alle komplett versöhnt. Aber der hat gesagt, ich kann mich einfach überhaupt nicht nach anderen Menschen richten. Ich mache meine Arbeit und wenn ich da im Flow bin, dann müssen die halt alle warten. Sie haben alle gewartet, immer.
Aber warten ist ja auch, Herr von Böhm, so ein bisschen das Geschäft des Filmemachers. Sie haben auch mal 2 Wochen auf, ich glaube, den König von Jordanien gewartet.
Das war für eine Sendereihe, die ich gemacht habe fürs Fernsehen, Paläste der Macht, genau. Da gab es auch eine Krise und wir standen vor der Wahl, sollen wir wieder ausreisen oder bleiben wir? Und ich habe gesagt, wir bleiben, denn das wird auch spannend sein, gerade danach mit ihm zu sprechen. Und wir sind geblieben und kriegten dann ein großes Interview und eine Motorradfahrt mit ihm und seinem kleinen Sohn und obendrauf, und das war das Schönste, noch ein langes Interview mit Königin Rania, die ich sehr verehre, weil sie und auch der König absolute Felsen in dieser Weltgegend sind.
Wir waren vorhin bei Fellini und wie er sich erst weggedreht hat und erstmal gar nicht reden wollte. Und da habe ich mir gedacht, ist es auch mal was richtig schief gegangen? Beziehungsweise, oder ist Ihnen mal jemand richtig übers Maul gefahren?
Ja, allerdings. Peter Handke wollte ein Interview abbrechen. Wir gingen im Wald spazieren und redeten über seine Literatur, sammelten Pilze für diesen Film zusammen und das war alles sehr harmonisch und dann war es mir ein bisschen zu harmonisch. Und ich wusste, dass eine Wunde in ihm seine Mutter ist, die sich das Leben genommen hat in Österreich. Und ich wollte mit ihm einfach über sein Verhältnis zu dieser Mutter sprechen. Welche Rolle hat sie gespielt für ihn, den Heranwachsenden, überhaupt für sein ganzes Schaffen? Ich hatte das Gefühl, die war unendlich wichtig für ihn. Und ich sprach das an und dann rief er wirklich laut, lassen Sie mich mit meiner Mutter in Frieden, drehte sich um und ging weg. Drehte sich dann aber nochmal um und kam zurück, ungefähr nach 20 Metern. Und dann haben wir über seine Mutter gesprochen. Ich glaube, er wollte das loswerden. Und sowas muss man halt ab und zu machen und dann auch riskieren, dass ein Interview mal abgebrochen wird. Bei Polanski, Roman Polanski, war es fast soweit. Der hatte schon die Hand an diesem Ansteckmikro und wollte es sich abreißen, als ich ihn fragte, Herr Polanski, können Sie uns mal erklären, warum Sie diese starke Affinität zu jungen Mädchen haben? Er ist sitzen geblieben, hochrot, und hat erklärt, wissen Sie, ich sah immer viel jünger aus, als ich war, auch als Bub. Und Mädchen meines Alters waren einfach erstens viel größer und sahen viel älter aus. Und ich habe mich nie an die rangetraut. Deswegen habe ich mich immer nur um jüngere Mädchen gekümmert. Naja, man mag das als Erklärung nehmen oder auch nicht.
Ihr Image ist ja, dass Sie äußerst kultiviert sind und höflich und so alte Schule. Und auch die Filme sind ja eher so alte Schule. Sie haben mal gesagt, Sie machen keine langsamen Filme, Sie lassen die Leute länger hingucken.
Also alte Schule klingt schon mal etwas verstaubt.
Nein, meine ich gar nicht so. Meine ich positiv. Für mich ist alte Schule.
Ich weiß schon, was Sie meinen.
Für mich ist alte Schule positiv.
Und was war das für ein Zitat eben? Das habe ich, glaube ich, nie gesagt.
Dann ist es falsch zitiert. Ich mache keine langsamen Filme, ich lasse die Leute länger hingucken.
Okay, doch, das würde ich so, selbst wenn ich es nicht gesagt hätte, würde ich das so akzeptieren. Denn das länger hingucken ist natürlich das absolute Ziel. Filme müssen einen Rhythmus haben. Und der kann mal langsamer sein und mal ganz schnell, wie bei diesem Film Helmut Newton, The Bad and the Beautiful. Das ist halt der Rhythmus dieses Mannes, den man auch zeigen muss. Aber natürlich kann ein Film auch langsamer sein. Es kommt auf das länger hingucken an, glaube ich. Denn man will ja das vermitteln, was man zeigt. Und wir machen ja Fernsehen, unter anderem auch. Und wie kann ich Menschen verführen, länger hinzugucken? Ja, das ist ja jedes einzelne Bild, jeder Schnitt ist wichtig. Und es kann auch ein sehr schneller Schnitt zum länger hingucken verführen. Wir müssen immer wieder verführen. Wir sind große Verführer.
Der Berufsgesprächeführer Gero von Böhm ist heute mein Gast in der Gesprächszeit. So hat sie die Süddeutsche mal genannt, das werden Sie gesehen haben, es sei denn, Sie lesen keine Kritiken.
Ach, natürlich lese ich Kritiken, klar, ich lese sie und vergesse sie dann wieder. Ich glaube, man darf sich davon nicht wirklich beeinflussen lassen. Man muss sie ernst nehmen und dann wieder vergessen.
Da ging es bei diesem Zitat um die ZDF-Reihe Giganten, die so filmische Porträts über Beethoven, Einstein, von Humboldt, Goethe, Maximilian Schell spielt den Einstein, Matthias Habich ist Humboldt, Rolf Hoppe sieht man als Goethe in diesen Spielszenen. Das ist ja so ein Dokudrama. Ist das eine Form, die Ihnen liegt oder haben Sie das auch gemacht, weil das ja auch nun gerade schwer in Mode war? So ein Sender haben ja dann auch noch ein Wort mitzureden.
Ich wollte das machen. Mich hat die Arbeit mit Schauspielern natürlich fasziniert. Ich hatte so viele im Interview und bewundere sie so sehr. Bewundere Schauspieler, wenn uns jemand glaubhaft machen kann, er ist jetzt der und nach 5 Minuten vergisst man, dass es eigentlich der Schauspieler ist, dann ist das für mich ein Wunder. Und ich wollte auch so ein bisschen Wunder herstellen wahrscheinlich und wollte auch mit diesen Typen arbeiten. Also Maximilian Schell als Einstein war schon ein Abenteuer, Uwe Ochsenknecht als Beethoven auch und Matthias Habich als Humboldt. Das hat unendlich viel Spaß gemacht natürlich und sich zu überlegen, ich habe ja auch die Drehbücher dafür geschrieben, wie könnten die gesprochen haben und so. Also toll, ich hätte nichts dagegen, auch Spielfilme zu machen. Es ist jetzt ein bisschen spät. Und ich bin auch drauf gekommen, dass eigentlich dann doch zum Schluss die Wirklichkeit interessanter ist als alle Fiktion.
Ja, Sie haben ja auch diese großen Mehrteiler gemacht, also zuletzt in der Reihe Terra X Exodus, die Geschichte der Juden in Europa, dafür gab es den Bayerischen Filmpreis. Dann diese Europasaga, Australiensaga, auf den Spuren der Einheit, alle mit dem Historiker Sir Christopher Clarke. Haben Sie sich als Kind schon so für die Welt interessiert und wie die Dinge ineinander stecken?
Ich glaube schon. Ja, man sagt das. Ich habe eben auch damals schon immer Leute ausgefragt, die bei uns im Haus wohnten oder im Nebenhaus, ich habe einfach geklingelt und habe gefragt, wo kommt ihr eigentlich her? Habt ihr immer schon hier gewohnt? Und damals, Mitte der 50er Jahre, gab es natürlich ganz viele, die von irgendwoher gekommen waren. Meine Eltern waren auch Flüchtlinge aus Schlesien. Und mich haben diese Geschichten immer schon fasziniert. Und also meine Mutter war aus Schlesien geflohen, mein Vater gerade erst aus russischer Kriegsgefangenschaft gekommen. Und die haben mir viel erzählt, schon als ich sehr klein war. Und dann habe ich immer Bilder vor mir gesehen. Und auch wenn die Nachbarn erzählten, ich habe immer irgendwie schon kleine geschnittene Filme gesehen. Und ja, wo kommt das her? Ich glaube, es ist doch irgendwie angeboren. Eine angeborene Neugier. Meine Mutter zum Beispiel ist, wenn wir von angeboren sprechen, ist 97 und von einer unfassbaren Neugier auf die Welt, nicht auf die Nachbarn, sondern auf alles, was so in der Welt vor sich geht. Und wenn sie die am Samstagabend anrufen, hat die den gesamten gesamten Spiegel schon gelesen und will mit Ihnen diskutieren über einzelne Artikel.
Sie sind ja in Hannover aufgewachsen, jedenfalls zum größten Teil.
Genau.
Waren Sie so ein richtiges Stadtkind, ja, so mit Kino und Freibad und mit Kumpels rumbutschern?
Absolut, natürlich. Und ich habe die Stadt geliebt. Ich durfte auch komischerweise, aber damals, gut, wir sind in den 50er Jahren, aber immerhin, meine Eltern haben mir komplette Freiheit gelassen. Ich bin dann mit der Straßenbahn irgendwo hingefahren, ganz anderen Stadtteil, da rumgelaufen und wieder zurückgefahren und war natürlich im Freibad und war natürlich, meine Großmutter war auch so toll, die hat mich dann in Kinofilme geschleust, die erst ab 12 oder 16 waren und da war ich gerade mal 7 oder so. Also ich werde nie vergessen, vom Winde verweht. Irgendwie hat sie es geschafft, dass ich da rein konnte und da war ich gerade, ich glaube 6 oder 7. Ich war gerade in die Schule gekommen, war komplett fasziniert. Wahrscheinlich ist meine Großmutter überhaupt daran schuld, dass ich den ganzen Kram mache.
Ich habe mir das vermutet, dass Sie in Filmen waren, wo man eigentlich noch nicht rein durfte.
Ja, ja. Das Wirtshaus im Spessart, das war etwas harmloser, aber da war ich, glaube ich, mit 4 schon drin.
Sie sind 1954 geboren. Sie haben Ihre Eltern schon erwähnt und dass die viel erzählt haben. Also Sie waren dann ja so mit Anfang, Mitte der 70er in dem Alter, in dem man auch Fragen stellt. Wurde bei Ihnen über Krieg und NS-Zeit gesprochen oder war das eher Tabuthema?
Das war überhaupt kein Tabuthema. Darüber wurde sehr offen gesprochen, weshalb auch dann, als dann wirklich so, naja, das war in den 70er Jahren erst, dieses ganze Thema wieder hochkam und wirklich viel analysiert wurde und so. Da wusste ich das alles schon. Das hatten mir meine Eltern alles schon erzählt. All die Probleme, wie und wo sie Juden versteckt haben, wie sie Bezugsscheine ergattert und denen verteilt haben, wie schrecklich es beim BDM war, hat meine Mutter erzählt. Und dann natürlich die ganzen Kriegsgeschichten, der Treck aus Schlesien und so. Da war alles in meinem Kopf schon ein großes Geschichtsbuch vorhanden und deswegen war das, als es in den 70er Jahren wirklich dann endlich mal besprochen wurde in Deutschland, für mich nicht neu.
Sie haben dann ja in Heidelberg studiert in den späten 70ern, Rechts- und Sozialwissenschaften. War das so ein Ding, so irgendwas muss man ja erstmal studieren oder war das eine Herzensangelegenheit?
Das hat mich schon sehr interessiert, ehrlich gesagt. Und ich wollte damals so ganz am Anfang Strafverteidiger werden. Ich fand das toll. Recht, Gerechtigkeit, Strafe, Nichtstrafe, das hat mich alles wahnsinnig interessiert und deshalb habe ich Jura studiert. Das Problem war, dass ich damals schon während des Studiums eben geschrieben habe für Zeitungen und dann kam der Hörfunk dazu und dann habe ich das Studium leider ein bisschen schleifen lassen und habe andere Sachen gemacht. Aber mir ist das immer geblieben, auch so dieses juristische Denken, dass ich, wie wenn ich so ein Filmtreatment schreibe, dann baue ich das auf mit A, B und C wie so eine juristische Hausarbeit. Also das schult das Denken eigentlich. Jura ist gut für den Kopf.
Sie haben das gerade so nebenbei erwähnt, so für Zeitung geschrieben. Sie haben mit 20 oder 21 für die Zeit geschrieben, haben denen einfach Texte geschickt. Und dann haben Sie angerufen mit verstellter Stimme?
Ich hatte damals noch eine etwas höhere Stimme und habe dann so, naja, und wie fanden Sie denn den Text? So nach dem Motto. Und habe mich dann erst Jahre später mal in Hamburg gezeigt. Es hatte mich niemand gefragt, wie alt ich war. Ich dachte, ich war sogar erst 19 beim ersten Artikel. Da gibt's Vorurteile, dass junge Leute noch nicht so schreiben können. Und die Zeit war ja auch so eine Institution. Ja, so bin ich da reingekommen.
Und bei der Zeit zur Begrüßung, als Sie dann mal hin sind, da gab es morgens um 11 ein Cognac. Das war damals so.
Woher wissen Sie das?
Man liest ja so einiges.
Ja, das stimmt. Das hat mich schwer beeindruckt und fand ich eigentlich ganz sympathisch, ehrlich gesagt. Das war noch so die Journalistenzunft eben der 70er Jahre. Und ich glaube, das gibt's nicht mehr, dass heute ein Ressortleiter aus seiner Schleiflackwand eine Cognacflasche holt morgens um 11.
Und dann haben Sie während des Studiums schon beim SWR Hörfunk, bei SWR 3, bei der Popwelle eigentlich gearbeitet, morgens um 6 von Heidelberg nach Baden-Baden gefahren. Und die erste Sendung, die Sie moderiert haben, hieß Südwestbazar. Was war das?
Das war eine Hausfrauensendung. Da ging es um Kochrezepte, da ging es um Bräunungsgeräte, um Ferienreisen und sowas alles. Und dann sprach man mit Korrespondenten irgendwo in Amerika, wie es da gerade aussieht. Und das war die allererste Popwelle, sprich es wurde auch viel Musik gespielt. Und dazwischen immer diese kleinen Texte, Telefonate, Studiogäste. Es hat unheimlich Spaß gemacht. Aber es war eigentlich, der Südwestbazar war eine Hausfrauensendung. Danach kam die Funkboutique, das war eine Kultursendung. Die hätte ich dann vielleicht irgendwann lieber gemacht, aber ich war da auch ganz zufrieden. Und bin dann von Heidelberg jeden Morgen nach Baden-Baden gefahren, immer wochenweise, und saß dann am Mikrofon, bin danach zurück wieder in die Uni. Das war 75, anno 1975.
Jetzt mal Butter bei die Fische in der Gesprächszeit mit Gero von Böhm. Wir wollen die ganze Wahrheit hören, Herr von Böhm. Stimmt es, dass Sie bei einem Interview schon mal weggenickt sind?
Ja. Es war ein heißer Tag, es war in Paris, wir saßen in einer Mansarde, es war irgendein Film am Institut Pasteur mit einem Wissenschaftler, der so langweilig Französisch redete, dass ich weggenickt bin. Ich gebe es zu. Dann gab es einen Rippenstoß vom Kameramann, aber der Professor hat es noch nicht mal gemerkt, redete immer weiter, und ich glaube, wir sind dann einfach gegangen und er redete immer noch. Es war furchtbar und das Interview kam natürlich nicht in den Film.
Stimmt es, dass Sie bei der Sommerparty der Queen 2003 mit einer kleinen Digitalkamera heimlich Prinz Philipp gefilmt haben?
Ach, es ist so lange her. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich war aus irgendwelchen Gründen eingeladen und dachte mir, das kann man sich nicht entgehen lassen. Und ich hatte damals auch schon eine Sendereihe im Kopf, Paläste der Macht. Und da kam natürlich der Buckingham-Palast vor, und niemand durfte irgendwelche Aufnahmen machen bei dieser Gardenparty der Queen. Und ich habe dann aber einfach eine kleine Kamera dabei gehabt und dachte, was soll schon passieren? Entweder sie schmeißen dich raus oder sie verhaften dich. Aber ich habe das anscheinend so diskret gemacht, dass es eben doch ging. Und die schönste Szene war der Haushofmeister, der mit der Queen rumging. Und die Queen sagte immer, oh, Mrs. Und begrüßte die ganzen Leute und wusste, wie die alle heißen. Das Geheimnis war, der Maître, der mit ihr ging, hatte im Zylinder eine Namensliste und wusste genau, wo die Leute standen, und hat ihr souffliert. Das habe ich alles gedreht und das ist auch drin in einem Film, der lange zurückliegt. Ich weiß nicht, ob das heute noch möglich wäre, ob man sich noch trauen würde, aber ja, doch, ich würde mich trauen, denn was soll schon passieren? Ich meine, die schießen ja nicht gleich.
In der gleichen Reihe gab es ja auch einen Film über den Kreml, und da gingen der erteilten Drehgenehmigung viele Abendessen voraus mit viel Wodka.
Ja, das war ziemlich anstrengend, weil diese Beamten, die uns die Erlaubnis erteilen sollten, im Kreml zu drehen, immer wieder wechselten. Ich musste also immer wieder hin, und dann war es plötzlich doch ein anderer, und man musste sie immer groß einladen, natürlich mit Kaviar und viel Wodka. Die Handkasse war dann schnell leer. Und ich habe ein bisschen gelitten, weil so viel Wodka ist dann doch nicht ganz mein Ding. Ich bin ein großer Weintrinker, aber Wodka muss nicht dauernd sein. Aber ich bin dann zum Schluss doch reingekommen, zum Glück.
Und gegen gutes Essen haben Sie jedenfalls nichts, aber eben doch lieber Sauvignon Blanc als Wodka.
Das haben Sie völlig richtig erkannt. Der kriegt mir ja richtig Durst jetzt plötzlich. Ja, also Sauvignon Blanc ist mein Lieblingswein, das stimmt.
Apropos, kennen Sie die Weinstube St. Florian in der Florenzgasse 4 in Heidelberg?
Natürlich, aber klar, die gibt's schon lange. Da war ich als Student.
Da berichten nämlich Menschen von Studententagen in den 70ern bei Wurstbrot und Wein. Da waren Sie also dabei.
Da war ich dabei, natürlich. Und wie? Das war mein Studium. Beim Florian, natürlich. Ich war mehr dort als, glaube ich, als in der Uni, um ganz ehrlich jetzt mal zu sein. Aber das können Sie rausschneiden.
Ein wunderbarer Ort, die gibt's immer noch, diese Weinstube. Überhaupt so Geselligkeit, gerade da in der Kurpfalz, in der Pfalz, in Baden, mit so langen Tischen und Wein vom Ort und miteinander essen und womöglich singen oder so eine Pfälzerwaldhütte. Für sowas sind Sie auch zu haben?
Ja, unbedingt, natürlich. Das ist das halbe Leben. Also ich bin mehr nach Frankreich orientiert. Ich bin sehr, sehr gerne in Südfrankreich und gebe mich da diesen Freuden völlig unbegrenzt hin. Mit meiner Familie am liebsten, wenn alle zusammen sind, ist es am schönsten. Aber wir lieben alle Essen und Trinken, und das gehört wirklich so sehr dazu zum Leben, dass mir das, glaube ich, am allerschwersten fallen würde, darauf zu verzichten. Die Leber macht's noch mit.
Andererseits, die Zeit, während der sie ihr Hirn in einen provenzalischen Olivenbaum hängten, war auf maximal eine Woche im Jahr beschränkt. Das haben sie auch mal gesagt. Also viel und gerne Arbeit, wenig Urlaub. Oder wenn Urlaub, dann Arbeit auch im Urlaub. Ist das so?
Ja, Lagerfeld hat mal gesagt, Urlaub ist nur der Trostpreis. Und ein bisschen sehe ich das auch so. Und eine Woche ist ja schon wahnsinnig luxuriös, wenn man da richtig, ich kann ganz schnell entspannen, wirklich von einem Tag auf den anderen. Und die Batterien sind ganz schnell wieder aufgeladen. Also eine intensive Woche ist doch was Tolles. Und dann fängt man natürlich wieder an, nachzudenken, zu schreiben, zu telefonieren. Aber das ist auch okay. Das sind dann so Halbferien. Und das machen wir auch ganz gern. Sie dürfen nicht vergessen, dass ich ja immer und Gott sei Dank und liebend gern und einfach liebend mit meiner Frau zusammen bin die ganze Zeit. Wir arbeiten ja sehr, sehr eng zusammen. Insofern bin ich auch nie einsam bei all diesen Tätigkeiten.
Sie sind seit 1975 verheiratet, haben ja dann 1978 Ihre Produktionsfirma gegründet, InterScience, erstmal in Heidelberg. Christiane Freien von Salmut, so hieß sie. Sie haben sie mit 16 bei einer Tanzparty kennengelernt, stimmt das?
Ja, was wissen Sie denn alles, um Himmels Willen? Das sind ja ungeheure Recherchen, aber es stimmt, ja, ja.
Was war das für eine Party, was
das
für Musik?
Das war so, das war eine, sie wurde sehr streng erzogen und das war ein Fest bei einer Cousine in Köln. Und wir fuhren da zusammen im Zug hin, da haben wir uns kennengelernt. Wir waren an einem Briefkasten im Hauptbahnhof verabredet worden durch unsere Eltern sozusagen und fuhren da zusammen hin und sie hielt mich für völlig bekloppt, weil ich einen ganzen Stapel Zeitungen dabei hatte für diese Fahrt, weil ich immer in der Panik lebe, irgendwann mich zu langweilen. Aber dann haben mich die Zeitungen gelangweilt und dieses Mädchen hat mich viel mehr interessiert. Und da haben wir uns ineinander verliebt und sind seitdem immer noch genauso verliebt ineinander. Also ich in Sie zumindest. Da müssen Sie sie fragen, ob das in Ihrem Fall auch so ist. Aber es ist wirklich ein tolles Leben durch meine Frau.
1954 geboren, Herr von Böhm, da sind Sie auf dem Papier ja im besten Rentenalter. Von Ruhestand kann aber überhaupt gar keine Rede sein. Sie sind mitten in der Arbeit, unter anderem jetzt bei der neuen Staffel von Terra X, Weltensaga fürs ZDF, wieder mit Sir Christopher Clarke, diese Reisen zu UNESCO-Welterbestätten. Der Zugang ist ja nicht immer ganz leicht, das sind ja auch wahnsinnig aufwendige Projekte. Wie weit sind Sie da? Wo soll es hingehen?
Es geht einmal um die Welt. Es geht einfach um die wichtigsten Stätten, die die menschliche Kultur uns hinterlassen hat. Von den Pyramiden nach Machu Picchu in Peru und wieder zurück. Und die Idee ist, noch einmal das, was vielleicht zugrunde geht, weil es verfällt, auch UNESCO-Welterbestätten können verfallen, weil es in die Luft gesprengt wird, wie die Buddhas von Bamistan, das noch einmal im Bild zu erhalten, in bester Qualität, dahin zu reisen, die Geschichte zu erzählen dieser Stätten, das ist eine tolle Aufgabe, die kann lange weitergehen. Ich sage immer, bis man uns zum Drehort rollt, weil es gibt über 1000 UNESCO-Welterbestätten. Und das ist so das Projekt für die nächste Zeit. Schwierig natürlich, weil man im Augenblick nicht so richtig reisen kann. Also wir müssen dann da sofort immer in die Lücken. Da und da kann man wieder hin und schon werden die Koffer gepackt und wir reisen hin. Das ist ein Projekt für die Zukunft. Es gibt noch viele andere.
Gero von Böhm war heute unser Gast in der Gesprächszeit. Sein neuer Film, Helmut Newton, The Bad and the Beautiful, startet heute in den Kinos. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke sehr.
Am Mikrofon war Christine Hohnfeld.
Bremen 2, Gesprächszeit.